Jesus spricht: Kommt her, mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Wir wollen uns heute Morgen das Leben Jesu weiter dahin näher anschauen und es näher kennenlernen, indem wir gucken, welche Auswirkungen Jesus auf Menschen hatte, denen er begegnete. Wir schauen quasi auf das Werkstück und lernen vom Werkmeister. Wir schauen auf die Schöpfung und schauen und lernen dadurch etwas über den Schöpfer kennen. Wir schauen auf das Abbild, den Abguss, das umgeformte Produkt und bewundern den Meister, der hinter all diesen Veränderungsprozessen steckt. Unsere Überschrift heute Morgen ist Jesus am See Genezareth, die Berufung der ersten Jünger. Und wir beschäftigen uns mit der Fragestellung, ja, wen hat Jesus denn eigentlich berufen? Und was ist da passiert in deren Leben? Wenn man so über das Thema Menschenfischer nachdenkt, dann, ja, Fischfang im Allgemeinen, dann hat man vielleicht dieses Bild vor Augen. Ein einsamer Fischer wirft die Angel in den See, ne, idyllisch im Nebel, ne, ein ganz überschaubarer Beruf, den da die Menschen ausgeübt haben. Aber was war die Situation? Beruft Jesus so einsame Fischer? Kleinselbstständige wird man heute vielleicht sagen. Na, so vielleicht maximal 3 Personen am Boot, Vater und 2 Söhne. Und waren das so ungebildete Simples vielleicht? Ich denke nein. Aber da kommen wir gleich drauf. Wir befinden uns in der Predigtreihe Biografie des jungen Jesus. Und heute ist der dritte Teil, Jesus am See Genezareth. Er beruft dort seine ersten Jünger. Und die Stelle, die wir dazu haben, ist Matthäus 4. Daniel hat ja letzten Sonntag über die Verse vorher gepredigt. Und bei mir geht es jetzt heute weiter, ab Vers 18. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er 2 Brüder. Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Also zu Beginn wollen wir mal dem etwas näher nachgehen, von woher Simon und Andreas und ein wenig später dann auch Jakobus und Johannes kamen. Und ich fange wieder an, auch habe mir nochmal die Folien von Teresa rausgesucht. Ich setze da ein bisschen auf, auch jetzt, auch was sie gezeigt hatte, und will ein bisschen was zum See von Galiläa erzählen. Der See hat verschiedene Namen. See Tiberias hatten wir auch schon gehört. See Genezareth sagen wir heute. Im Alten Testament hieß der See Yam Kinneret. Yam ist das hebräische Wort für See oder Meer. Also Yam Kinneret, der Kinneretsee. Sowohl Kinneret als auch Genezareth waren Ortschaften an der Nordwestseite des Sees, nur eben aus unterschiedlichen Zeitepochen. Und hier im Text heißt der See, See Galiläa. Und es wird an anderer Stelle erwähnt, dass Simon und Andreas und auch Jakobus und Johannes aus Bethsaida, einem Ort ganz im Norden des Sees Genezareth, kamen. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Na, ganz im Norden, dort wo der Zufluss des Jordans ist, da liegt Bethsaida. Der See Genezareth ist 21 Kilometer lang und 12 Kilometer breit. Er hat eine Fläche von 170 Quadratkilometern. Das entspricht circa einem Drittel des Bodensees. Der See Genezareth hat eine besondere Lage, die es so auf der Welt nicht mehr gibt. Er ist die Fortsetzung des großen afrikanischen Grabenbruchs, der bis nach Kenia runterreicht. Das heißt, der See Genezareth, der Jordan und das Tote Meer bis hin zum Roten Meer waren in der früheren Zeit, also ich denke in der Zeit vor der Sintflut, unmittelbar miteinander verbunden. Ein einziger Wassergraben. Und irgendwann hat sich dann die Erde im südlichen Bereich, unterhalb also von See Genezareth und dem Toten Meer, Richtung Rotes Meer gehoben und dann war dazwischen Endstation. Es fand dann kein Austausch mehr zwischen dem Roten Meer und dann auch dem See Genezareth statt. Und somit kam es dazu und ist auch noch heute so, dass ca. 50% aller Fische, die da im See Genezareth zu fangen sind, afrikanisch-tropische Fische sind. Sie vegetieren quasi so ein bisschen in dem kalten Wasser vor sich hin und laben sich an warmen Quellen, die es da auch gibt. Das Besondere ist, dieser große afrikanische Grabenbruch ist der tiefste Graben der Erde. Und der See Genezareth ist damit der tiefstgelegene Süßwassersee der Erde. Er liegt heute 208 Meter unterhalb des Meeresspiegels. Zur Zeit Jesu waren es 210 Meter. Also heute ist der See 2 Meter höher als damals. Das ist ein Bild, runterguckend auf Tiberias. Und das sieht man, dass die Uferbereiche an der West- und an der Ostseite sehr steil sind. Man spricht also von einem sogenannten Kastental. Na, es gibt dort durch die Absackung dieses Grabens gibt es dort sehr steile Hänge links und rechts und nicht viel Strand. Und diese Ufer gehen sehr knapp bis an den See heran. Erst im Norden und Süden gibt es Lagunen, flachere Ufer. Der See Genezareth ist durch seinen Fischreichtum bekannt. Es gibt über 20 Arten von Fischen, manche sprechen sogar von 30 Arten. Und heutzutage fängt man 200 bis 300 Tonnen Fisch pro Jahr. Die beste Fangzeit ist die Nacht, am besten, wenn Vollmond ist. Na, wir kennen ja die Geschichte, wo Jesus sagt, fahrt nochmal raus. Ne? Das war dann tagsüber, aber die Jünger hatten, also die Petrus und Andreas und die anderen, die hatten bei Nacht gefangen. Und die besten Fanggebiete sind dort, wo die warmen Quellen in den See fließen. Also bei Tiberias und auch bei Tapka, das wussten die Fischer damals sicherlich auch. Das Fischfangzentrum selbst war Magdala. Darauf gehe ich dann später nochmal und auf das Thema Fischfang nochmal etwas genauer ein. Die Orte am See selber, die waren recht idyllisch eigentlich. Es war ein angenehmes Klima, bis auf sehr heiße Sommertage war es dort recht angenehm zu leben. Aber der See zählte und zählt auch heute noch zu den gefährlichsten Seen der Welt. Es kann nämlich ganz schnell zu heftigen Stürmen kommen, und zwar bei Westwetter. Dann, wenn die Sonne im Mittelmeer heiß scheint und Wasser verdünstet, und dann bilden sich bei Westwetter Richtung Ufer gehend, bilden sich Wolken. Der Westwind treibt diese Wolken der Küste zu, dann steigt der Landstrich steigt an zu den Bergen hin und die Wolken verdunsten dann auf, ne, und das Wasser kondensiert und regnet sich dann ab. Und da gibt es eine Besonderheit noch, und zwar, es gibt dann hin zum See Genezareth 3 tiefe Täler. Ich habe die mal so mit Pfeilen versucht, ein bisschen zu kennzeichnen. An diesen 3 Tälern ist quasi so eine Art Verengung, eine so Art Windkanal bei Westwind zu beobachten. Die laufen ungefähr parallel und kommen jetzt diese feuchten Westwinde, dann werden sie in diesen Kanälen ganz stark beschleunigt, wie in einer Düse. Und treffen sie dann und fallen dann runter auf das Becken des Sees und treffen dort auf diese warme, sommerwarme Luft, die teilweise bis zu 50 Grad heiß sein kann. Dann gibt es dort riesige, riesige Stürme und meterhohe Wellen. Also es kann innerhalb von 3-4 Minuten zu haushohen Wellen kommen auf dem See Genezareth. Das sogar erfahrene Fischer in echte Bedrängnis bringen kann. Ja, wir hatten zum Glück schönes Wetter auf unserer Israel-Reise, von denen die beiden Bilder da waren. Ja, und dann lesen wir mal weiter, wie es jetzt so, wie Jesus da auf die Jünger trifft. Und zwar, er trifft auf die Jünger und ruft sie an, kommt her, mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Dieser Vers 19 unterteilt meine Predigt heute Morgen in 3 Abschnitte. Kommt her, mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ich werde machen, dass ihr zu Fischern von Menschen werdet. Es ergeben sich daraus drei Fragen. Was heißt es, zu Jesus zu kommen? Was bedeutet es, Jesus hinterherzugehen, also ihm nachzufolgen? Und was heißt es dann, Fischer von Menschen zu werden, zu Menschenfischern berufen zu sein? Gehen wir mal zu Punkt 1, der ersten Frage. Was ist mit zu Jesus kommen gemeint? Dazu lesen wir den Vers vorher, vor Vers 19, ab Vers 17 schon. Und da heißt es, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denkt um, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Damals war das Reich Gottes nahe, heute ist es mitten unter uns Menschen, die wir an Jesus glauben. Die wir glauben, wir leben für den König und das Reich Gottes wird durch uns sichtbar in dieser Welt. Es war nicht das erste Aufeinandertreffen zwischen Jesus und Simon und Andreas und später auch Jakobus und Johannes. Es gibt in Lukas 5 diesen Abschnitt, Verse 1 bis 11. Dort ist eben diese Stelle, die ich gerade schon mal erwähnt hatte, wo Jesus sagte, nachdem sie eine Nacht lang erfolglos Fische gefangen hatten, dass sie noch einmal auf den See hinausfahren sollten. Und das taten sie auch und der Fischfang war überwältigend. Und als dann Petrus, das ist ab Vers 8, als dann Simon Petrus diese übervollen Netze und die Boote, die fast sanken vor lauter Fische, sahen, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Auch heute ruft uns Jesus zur Umkehr. Ich bin überzeugt, dass wir ja am Ende eines Zeitalters stehen. Es braut sich ein Sturm zusammen, denke ich so, aber das ist ein anderes Thema. Aber noch ist Zeit, wo wir diesem Ruf Jesu zur Umkehr folgen können. Noch gibt es Zeit, seit Tod und Auferstehung Jesu für alle Menschen, sich herausretten zu lassen aus dieser Welt. Und wir sehen es auch in dieser ersten Begegnung von Simon mit Jesus, was es heißt, wirklich und ganz echt mit dem lebendigen Gott in Kontakt zu kommen. Simon erkannte, dass zwischen ihm und Jesus ein Hindernis stand. Und zwar sein Leben, das er bisher gelebt hatte. Entsetzen packte ihn und seine Freunde. Er erlebte in diesem Fischfang, wie sich Himmel und Erde berührten in dem Auftreten Jesu. Und er erkannte darin auch, wie unzulänglich er war, dass er so, wie er war, nicht zu Jesus kommen konnte. Und in Matthäus 4, also unserem heutigen Text, begegnet Petrus und seinen Freunden und seine Freunde Jesus wieder. Sie hörten seine Ansprache, Jesus predigte ja da an dem See, und sie hörten seinen Aufruf zur Buße, zur Umkehr, zum Umdenken, zum Sinneswandel, zum Richtungswechsel. Und da ist mit Sicherheit etwas passiert in Petrus. Wir wissen den genauen Zeitpunkt nicht, das wird uns leider in der Bibel nicht berichtet, aber ich weiß und bin davon überzeugt, dass Petrus in sich gegangen ist nach dieser ersten Begegnung mit Jesus. Er hat sein Leben neu auf Gott ausgerichtet. Und nur so konnte Jesus ihn rufen. Nur so konnte dieser Ruf, kommt her, bei ihm auf fruchtbaren Boden fallen. Petrus und seine Freundin, sein Bruder und seine Freunde, die waren vorbereitet, ihr altes Leben zurückzulassen. Sie waren vorbereitet, eine neue Richtung einschlagen zu können. Es war wie das Umschlagen einer Buchseite in ihrem Leben. Ein neues Kapitel begann. Und wir lesen da tatsächlich so ab Vers 20. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und auch Johannes und Jakobus passierte das Gleiche. Ne, als dann Jesus nämlich von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und Jesus rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Also echtes Christsein beginnt mit der Erkenntnis, so nicht weitermachen zu können. Es bedeutet, zu Jesus zu kommen und all den Müll des Lebens ihm zu Füßen zu legen und Vergebung für die eigene Schuld geschenkt zu bekommen. Ja, was suchte Jesus eigentlich, als er seine Jünger berief? Nach welchen Kriterien suchte er seine zukünftigen Jünger aus? Ich denke, Jesus suchte und sucht auch heute noch Menschen, die aus der Wahrheit sind. In Johannes 18, Vers 37 heißt es zum Beispiel: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, also Jesus spricht das, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und es gibt Menschen, und solche waren Simon, Andreas, Jakobus und Johannes, die tragen in sich eine tiefe Liebe zur Wahrheit. Und deshalb können sie von dem angesprochen und gerufen werden, der zu ihnen sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Solche Leute, die eine tiefe Bindung zur Wahrheit haben, an Jesus haben, die hören seine Stimme. Und in dem, was Jesus sagt, hören sie die Stimme des guten Hirten. Und solche Leute sucht Gott. Gott will Empfangsbereitschaft, nicht nur oben im Kopf, wo wir unseren Verstand haben, nicht nur vom Verstand her ein Ja zu Jesus, sondern er will auch Empfangsbereitschaft in unserem Herzen, hier in der Brust. Gott will geliebt werden, und zwar von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Also die Suche nach Gott, nach Wahrheit, nach Anbetung muss eine Herzensangelegenheit sein. Ich muss zu Gott wollen, bevor ich ihn finden kann. Wo die Sehnsucht nicht da ist, fehlt das Entscheidende. Und wenn ich Gott nicht lieben will, kann ich auch nicht von Gott gerufen werden. Gott redet auf vielfältige Weise mit uns Menschen. Er redet durch mein Gewissen, durch die Schöpfung, durch die Geschichte, durch die Erzählung von Christen, ja, Zufälle vielleicht, andere sagen Bewahrung. Und Gott redet auch durch die Bibel. Gott redet. Gott ist ein Gott, der allen Menschen genügend Erkenntnis gibt, um im Rahmen ihres Horizonts, ihres Wissens eine Entscheidung für ihn oder gegen ihn, also gegen die Wahrheit zu treffen. Und es heißt in Jeremia 29, Vers 13 und 14: Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das gilt damals wie heute. Sucht ihr mich, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Simon, Andreas, Jakobus und Johannes kamen also zu Jesus, so wie die meisten von uns auch mal es irgendwann in ihrem Leben gemacht haben. Die meisten von uns können einen Zeitpunkt benennen, in dem dieses "Kommt her" zu einem Gebet geworden ist, wo wir das vollzogen haben, umzukehren, sich Jesus zuzuwenden, ein neues Leben mit ihm zu beginnen. Du kannst heute Morgen diesem Ruf Jesu, dieses komm her, her zu mir folgen, so wie es damals Simon, Andreas, Jakobus und Johannes getan hatten. Auch heute Morgen ist die Gelegenheit. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann komm bitte zum Beispiel eben danach in die Gebetsecke zum Gespräch und mach das fest. Aber damit ist es nicht getan. Es geht weiter, denn Jesus ruft ja auch mir nach. Nicht nur kommt her, sondern auch mir nach. Was bedeutet es nun, Jesus nachzufolgen? Es geht um Nachfolge eben. Und dieses mir nach, Nachfolge ist jetzt nicht so einfach. Denn Gott hat eine Erwartung an uns und mutet es zu, in dieser etwas verqueren Welt zu leben, statt gleich bei ihm zu sein. Er hätte es ja auch so einrichten können, dass jeder, der sich zu ihm, zu Jesus bekehrt, also jeder, der ein Kind Gottes sein will und in seinem Reich leben will, sofort in den Himmel entrückt wird, in die Herrlichkeit aufgenommen wird. Nach dem Motto: Ticket gelöst, Entscheidung ist getroffen, ab in den Funpark, in den Himmel. Ne? Aber so ist es nicht. Wir stellen fest, es reicht nicht nur, das Ticket für den Himmel am Eingang bei der Bekehrung gelöst zu haben und dann als alte Leben so weiterzuführen. Dazu lesen wir etwas ein wenig später im Matthäusevangelium. Dort hält Jesus nämlich die Bergpredigt. Das ist ja quasi so das Manifest seines neuen Reiches. Und dabei sagt er, Kapitel 7, ab Vers 13, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Also die Pforte haben wir genommen mit der Bekehrung. Aber Jesus schickt uns auf den engen Weg. Ja, das ist ein riesen Themenkomplex, über den man heute, mehrere Predigten letztendlich machen könnte. Ich will heute Morgen nur zwei entscheidende Fragen dazu betrachten. Warum mutet uns Gott das zu, diesen engen Weg? Und wie schaffen es wir, das Ziel zu erreichen? Ja, warum mutet uns Gott das zu? Das Leben ist neben vielen schönen Seiten, die es auch gibt, die auch von Gott sind und wofür wir natürlich auch dankbar sein dürfen. Das Leben ist aber oft auch eine Zumutung. Warum macht das Gott so? Er will uns unsere Abhängigkeit von ihm lehren und uns dabei aber auch natürlich seine Liebe zeigen. Gott ist, kann man so sagen, ein Liebhaber, der jeden Gefangenen, der jeden geschaffenen Menschen lieb hat. In der Bibelstelle, so sehr hat Gott die Welt geliebt, sehen wir ja, dass Gott die Welt so unendlich geliebt hat, jeden einzelnen Menschen, dass es seinen eingeborenen Sohn, also Jesus, gab für unsere Errettung, damit auch nicht einer von uns verloren wird. Und als Liebhaber will Gott eben wissen, was wirklich Sache ist in unserem Leben. Gott führt uns und mich deswegen auch auf dem engen Weg, weil es der einzige Weg ist, um den Zustand meines Herzens zu offenbaren. Als Liebhaber will Gott meine Liebe erleben. Deshalb schafft er Momente des Segens, aber auch Momente, wo mein Glaube auf die Probe gestellt wird, um zu erkennen und zu erleben, was wirklich in meinem Leben ist und in meinem Herzen ist. Wer kennt das Buch Die fünf Sprachen der Liebe? Einige, ja, von Gary Chapman. Das Buch ist ein absoluter Klassiker, also speziell bei Ehefrauen beliebt, die es ihren Männern so nahe bringen, um ihnen Tipps zu geben, Ideen zu geben, wie sie ihre Ehefrauen glücklich machen können. Also Spaß beiseite, das ist für alle natürlich, Mann und Frau, jung und alt. Und es zeigt auf, welche verschiedenen Arten es gibt, welche verschiedenen Liebenssprachen, um meinen Kindern, meinem Partner Liebe zu zeigen. Und gibt da viele wertvolle Tipps. Ich kann das Buch also nur empfehlen. Die fünf Liebessprachen, bringen wir die zusammen? Mal Wortmeldungen. Ja?
Zärtlichkeit, Zeit zu zweit. Lob und Anerkennung.
Gut. Geschenke, das ist das vierte, genau. Hilfe, genau. Also Nähe, körperliche Nähe, Hilfe und Unterstützung, Lob und Anerkennung, Zeit und Hilfe und Geschenke. Ja, welche Liebessprache von diesen spricht Gott?
Alle.
Aber er spricht interessanterweise eigentlich eine sechste Liebessprache. Weiß jemand, worauf ich hinaus möchte? Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm selbst offenbaren. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort, also meine Rede, halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Gottes Liebessprache hat ganz viel mit auf Jesu Rede zu hören zu tun, also mit Gehorsam. Also mein Umgang mit Gottes Geboten und mit den Reden Jesu, mit der Lehre Jesu, offenbart ganz viel über mein Interesse einer echten Beziehung zu Gott. Es zeigt, wie sehr ich ihn als Person lieb habe. Und wer kein Problem mit Lieblosigkeit hat oder mit Nachfolge, die das nicht so ernst nimmt, die die Gebote und Reden Jesu nicht so ernst nimmt, der ist nicht mit Jesus unterwegs. Realität ist natürlich auch, dass wir immer wieder Fehler machen. An uns Menschen, die wir in dieser verdrehten, kaputten Welt leben, haftet auch so ein Drang zum Bösen. In 1. Johannes 1, Vers 8 steht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das Entscheidende dabei ist aber jetzt nicht unser Versagen, sondern ist unser Umgang mit unseren Fehlern. Gott möchte uns von Herzen gerne täglich vergeben. Dieses Vater unser, von täglich Brot hat man vorhin schon gehört, da steht auch drinnen, vergib uns unsere Schuld. Es ist ein tägliches Gebet im Vater unser. Und das sollten wir auch täglich in Anspruch nehmen und fest auf diesem Weg der Nachfolge, der Entwicklung bleiben, nämlich Jesus immer ähnlicher zu werden. Wir können festhalten, wir sündigen, weil wir im Kampf gegen die Sünde nicht immer gewinnen können. Aber Gott hat das Problem der Sünde durch Jesus am Kreuz gelöst. Und wir leben aus täglicher Inanspruchnahme dieser Gnade, in einer Nachfolge und im Vertrauen, in einer Gewissheit sogar, dass uns Jesus ans Ziel unseres Lebens bringen wird. Gucken wir nochmal auf die Jünger. In der Zeit, als sie dann Jesus nachfolgten, wurden sie mit vielen Herausforderungen und Schwierigkeiten konfrontiert. Und es war ein bunter Haufen von 12 Jüngern. Und es lief auch nicht alles rund unter den Jüngern. Wir lesen zum Beispiel, es ist eine neue Auswahl, dass sie eben Todesangst hatten auf dem Sturm, auf dem See Genezareth im Sturm. Wir lesen, dass Jesus sie aussandte, das Evangelium zu predigen und zu heilen, ohne ihnen Geld mitzugeben, ohne Sicherheit. Er forderte sie streng heraus, denke ich, mit dieser Aussendung. Wir lesen von ihrem Streit, wer unter ihnen der Größte wäre. Wir lesen von Petrus speziell, der auch immer wieder vorlaut war und der von Jesus angeblafft wurde, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Anstoß, du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern das, was des Menschen ist. Wir lesen von Petrus, wie er bei der Gefangennahme Jesu abstreitet, Jesus überhaupt zu kennen. Und wir lesen von Petrus, als er nach der Auferstehung von Jesus gefragt wird am Lagerfeuer, nachdem er völlig planlos, wie es weitergeht, wieder zum Fischefangen gegangen war, hast du mich lieb? Jesus fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Das ist die Fragestellung der Nachfolge. Hast du mich lieb? Damit komme ich zur zweiten Frage. Wie kommen wir nur ans Ziel? Wie kommen wir ans Ziel? Die Antwort ist eigentlich recht simpel, wenn auch nicht einfach in der Umsetzung. Denn Jesus sagt dazu in Johannes 10, 27, 28, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Also, wie komme ich als Christ ans Ziel? Wie erreiche ich persönlich das ewige Leben? Wie sorge ich dafür, dass ich unterwegs nicht verloren gehe? Antwort, einfach. Ich höre auf die Stimme Jesu, folge ihm. Und er kümmert sich dann um den Rest. Darum, dass ich das Ziel erreiche. Und das ist die Sicherheit, die ich habe in meinem Leben. Mein Job ist zuzuhören und zu folgen, zu tun, was Jesus sagt. Und er sorgt für meine Weiterentwicklung und auch für mein Ankommen am Ziel. Und Petrus bekam dann einen Auftrag in dieser Situation, da am See, als sie da um das Lagerfeuer saßen. Weide meine Schafe, sagt Jesus. Und damit sind wir beim dritten Punkt, beim Menschenfischen. Was heißt es nun, als Fischer von Menschen berufen zu sein? Das ist eben Teil 3 dieses Rufs, den ich eben uns heute uns mitgeben möchte. Kommt her mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Ja, was heißt Fischfang? Was hieß es damals? Wir wollen uns diesem Thema ein bisschen nähern. Und zwar, wir starten mal mit dem Fischerboot. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Dieses Fischerboot erklärt schon einiges, denke ich. Das ist ein Bild von einem Boot, das im See Genezareth gefunden wurde. Und zwar 1986 hatte der See Genezareth nach mehreren trockenen Jahren einen besonders niedrigen Pegelstand. Und Angehörige des Kibbutz Genosar entdeckten am Ufer einige rostige Nägel und Holzreste und fanden dann in einer Flussmündung dieses Boot im Schlamm, also Reste davon. Es wurde ausgegraben, konserviert und ist jetzt heute ausgestellt und kann angeguckt werden. Im Vatikan finden wir eine Nachbildung dieses Jesusboots im Vatikanischen Museum in Rom. Wenn wir uns das so angucken, also man hat damals beim Bootsbau eine Zedernholzhülle gefertigt aus Planken aus Zedernholz und diese miteinander verbunden und dann quasi innen dieses Gerippe eingefügt, in der Regel aus Eichenästen. Das Boot wurde bewegt mit Rudern und mit einem viereckigen Segel. Das sieht man jetzt auf dem Bild nicht so gut, aber es gibt viele, viele Bilder, denke ich, wo man das so ganz gut vor Augen hat. Das Boot war ungefähr 8,50 Meter lang, 2,5 Meter breit und ungefähr 1,30 Meter hoch. Es hatte ein breites Heck, ne, wo Jesus mal dann irgendwo auch drauf schlief in der einen Begebenheit bei der Sturmstillung. Und es hatte einen schmalen Bug. Der mittlere Teil war breit und flach und es hatte Platz für zu circa, ja, 10 bis 16 Personen. Es konnte auch ein relativ großes Fischernetz mitnehmen. Bei der Datierung dieses Bootfundes und bei der Altersbestimmung der mitgefundenen Öllampe und des Kochtopfes ergab die Zuordnung, dass das Boot und die Gegenstände aus dieser Periode 50 vor bis 70 nach Christus stammten, also genau in die Lebenszeit Jesu hineingefallen ist. Es wird also deswegen publikumswirksam auch Jesusboot genannt. Ja, Magdala am westlichen Ufer war das antike Zentrum der Fischverarbeitung, wo also mit dieser Würztunke Garum der Fisch verarbeitet wurde und für den Export aufbereitet wurde. Also der Fisch wurde weit hin in alle möglichen Länder verschickt, eingelagert in so diese Salzgewürztunke. Sogar in Rom schätzte man Fisch vom See Genezareth. Es war also gut, Rom war gut angebunden über Galeeren, sodass also auch dort Fisch aus dem See Genezareth gegessen werden konnte. Die Fischerei, es war ja ein sehr fischreicher See, hat man vorhin schon gehört, die Fischerei hätte eigentlich recht einträglich sein können. Doch zahlreiche Abgaben, also vor allem für Lizenzen, Steuern und Zölle, die an den Kaiser und seine Klientelfürsten abgeführt werden mussten, ließen die Fischer nicht gerade reich werden. Die Fischerfamilien in Kleingenossenschaften organisiert, mussten nicht nur ihre Ausrüstung selbst beschaffen, sondern sogar auch eben für diese teuren Fischereilizenzen bezahlen. Diese wurden von einer Art Wasserpolizei eingetrieben. Die Fischer konnten sich nicht gegen niedrige Abnahmepreise wehren und trugen das Risiko schlechten Fischfangs. Und auf der anderen Seite waren eben diese Kleinfürsten, diese Klientelfürsten, die dann die Gewinne aus der Fischerei, aus den Lizenzen und aus den Gewerbesteuern abschröpften für sich. Ja, ist gar nicht so unähnlich, denke ich, so wie es heute Gewerbetreibenden geht, ne, Fischern, Bauern, Handwerkern in unserem Land, Auflagen, Vorschriften, Abgaben erdrücken, damals wie heute. Und darüber sitzen damals wie heute die Herrscher. Ganz oben, Theresa hat es ein bisschen ausgeführt schon, war eben Herodes Antipas, der damals Herrscher war in Galiläa und der eben Geld brauchte für seine ehrgeizigen Bauprojekte in Sepphoris, der Hauptstadt, und auch dann in der 18 nach Christus gegründeten neuen Stadt am See, Tiberias, ne? Das eine Bild hatten wir gesehen. So, wir müssen wir uns nun die Menschen vorstellen, die damals im Fischereigewerbe beschäftigt waren. Ich hatte schon gesagt, die waren so genossenschaftlich organisiert. Also man muss da von einer Aufgabenteilung und von einer Aufgabenspezialisierung ausgehen. Und wir können, wenn wir uns nun auf die Jünger schauen, wir können annehmen und davon ausgehen, dass Petrus und Johannes und Jakobus und Andreas, dass sie mehrsprachig waren. Galiläa war ja ein Vielvölkerstaat. Theresa hatte ausgeführt, dass es da wichtige internationale Handelsrouten gab, unmittelbar auch am See vorbei. Also sie hatten auf jeden Fall einen gewissen Bildungsgrad. Und sie waren unterrichtet als gläubige Juden in der Tora, in dem Gesetz des Mose. Und sie hatten ja auch diese Erwartung eines Messias, was da auch rauskam aus den Stellen, wenn wir da am Anfang der Evangelien lesen. Genossenschaftliche Organisation heißt auch, dass dieser Betrieb organisiert gewesen sein muss. Und die Jünger, also die vier Freunde, waren sicherlich darin ausgebildet. Sie waren ja Söhne aus einer Familienstruktur stammend. Es mussten ja viele Dinge organisiert werden. Es ging ja nicht nur um den reinen Fischfang, sondern wir lesen auch vom Netzeflicken. Es gab Tagelöhner auch, also Lohnarbeiter. Es musste, der Bootsbau musste irgendwo gemanagt werden, die Boote mussten halten werden. Es ging um Ausbildung, Verwaltung des Betriebs, um Geldgeschäfte, Einnahme, Verteilung von Geldern an die Lohnbeschäftigten und viele, viele weitere Dienstleistungen des persönlichen Lebens. Das war alles da mit in diesen Fischereigenossenschaften, war das irgendwo mit Teil. Und der Fischfang selbst war auch nicht unkompliziert. Also die hatten nicht da mit der Angel geangelt, sondern die hatten in der Regel mit Schleppnetzen geangelt. Ne, bis zu 300 Meter lange Netze, die entweder so quer, aber meistens eigentlich rund ausgebracht wurden und dann eben zusammengezogen und dass dann die Fische eben so gefangen wurden. Also es gab viel zu koordinieren und abzusprechen mit anderen Familien und auch mit den anderen Fischern. Es war alles durchaus komplex und erforderte für diejenigen, die da diesen Genossenschaften vorstanden, erforderte schon gewisse Führungsqualitäten und ein gewisses Organisationstalent. Also es waren nicht diese einfachen Fischer, die da berufen wurden, sondern es waren, denke ich, durchaus begabte junge Männer. Und Jesus nutzte natürlich diese Fähigkeiten, diese natürlichen Fähigkeiten, so wie es Gott auch macht. Gott möchte unsere von ihm mitgegebenen Fähigkeiten nutzen. Er möchte seine Gemeinde bauen. Und damals wie heute, ja, denke ich, sind es immer wieder ähnliche Aufgaben. Zu Petrus sagte ja Jesus, du bist Petrus, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, dass die Gemeinde in Jerusalem später dann, ne, nach Jesu Tod und Auferstehung und Himmelfahrt und wo sich die Gemeinde dann entwickelt hatte, dass da auch viel zu organisieren war. Ne, es gab die Predigten natürlich, es waren aber auch Gebetstreffen, von denen wir lesen. Es sind Spenden gesammelt und verteilt worden, es sind Witwen und Waisen versorgt worden. Es war also bestimmt auch irgendwo eine Art von Netzwerk in diesen Hausgemeinden, die es damals in Jerusalem gab oder auch dann in den Gemeinden in anderen Städten, wo sich dann Gemeinden gebildet hatten. Das war eine Struktur, da gab es auch Dinge zu tun und zu organisieren. Und Petrus war mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten und dann auch erfüllt mit dem Heiligen Geist, war er zu einer großen Aufgabe berufen worden. Was ist deine Berufung, wenn du an diese vielfältigen Aufgaben eines Menschenfischers denkst? Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, damals wie heute, sich in die Gemeinde einzubringen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir haben heute auch wieder von Kirche Kunderbund nochmal gehört. Auch da sind viele Aufgaben, wo wir alle zusammen anpacken können und Gemeinde bauen können. Aber nicht nur das, nicht nur hier im Gottesdienst. Auch viele Dinge im Hintergrund müssen und dürfen getan und angepackt werden. Jesus beruft uns, jeden Einzelnen von uns, auch Menschenfischer zu sein, mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten. Es geht nicht nur darum, vorne im Vordergrund zu stehen, sondern viele Dinge gehören dazu, wenn es darum geht, Gemeinde zu bauen. Ja, und damit komme ich zum Schluss. Diese Jünger, wir hatten es gesehen, mit Fokus auf Petrus. Diese Jünger waren die ersten Tafeln, auf die Jesus sein Wirken schrieb. Der erste Ton, den Jesus formte. Und sie waren das Abbild seines Wirkens. Sie haben ihr Leben vollständig in die Nachfolge gegeben und sind für Jesus, das kennt man aus der Überlieferung, bis in den Märtyrertod gegangen. Und wir haben den Ruf Jesu auch heute an uns kennengelernt, was es heißt, zu Jesus umzukehren, Jesus nachzufolgen und Jesu Berufung für unser Leben zu entdecken. Kommt her, mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Amen.